Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Wie immer stehen wir hier in unserem Podcast-Studio und haben super viel Lust auf Leistung. Und die haben wir auch in der ganzen letzten Woche gehabt und auch gebraucht, denn es war durchaus anstrengend. Das war ja die Zukunft Personal Europe in Köln. Wahrscheinlich waren viele von euch auch dort. Und ja, da musste ich ja alleine ein bisschen rumlaufen und viele Gespräche führen, weil du mich leider nicht begleiten konntest, Julia.
Ja, das war sehr, sehr traurig. Ich war leider krank. Sagen wir, wie es ist, mich hat Corona erwischt und dann konnte ich einfach nicht mitkommen. Also ich hätte extrem viel Lust gehabt, auf die Messe zu gehen, zumal, da müssen wir auch nochmal Grüße an alle Kolleginnen senden, das Personalmagazin dort auch noch das 25. Jubiläum gefeiert hat. Also ich habe da echt viele tolle Sachen verpasst. Das tut auch immer noch ein bisschen weh, aber jetzt ist es halt, wie es ist.
Ja, wer viel leistet, kann viel feiern, haben wir noch früher immer gehört, oder? Ja. Aber du hast natürlich sehr gefehlt bei der Feier, aber es war sehr schön, ja. Muss ich sagen. Ja.
Aber sind wir ehrlich, Lust auf Leistung haben wir jetzt auch nicht ganz unbewusst angesprochen. Darum wird es nämlich heute im Podcast gehen und wir haben uns einen Gast gesucht, der schon öfter mal solche, sagen wir, wild diskutierten Themen auch angeht und auch mal gegen die Mainstream-Richtung diskutiert. Der hat auch schon über das Purpose-Thema gesprochen und jetzt eben auch über die Frage danach, ob die Menschen wirklich weniger Lust auf Leistung haben oder ob es vielleicht auch andere Gründe hat, warum zum Beispiel so viele nach einer Vier-Tage-Woche schreien.
Ich löse mal auf. Unser Gast heute ist Professor Ingo Hamm. Er lehrt Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt und hat eben ein Buch unter dem Titel Lust auf Leistung verfasst, das sowohl Tipps enthält, aber indem er auch durchaus sehr motiviert, engagiert über die fehlende Leistungslust schreibt.
Gerade die Vier-Tage-Woche, die könnte ich zunächst mal von dem Hintergrund, der meistens sehr kurz nur behandelt wird, ja, von vermeintlich großen Studien und Pilotversuchen. Also man hat sehr wohl Erfahrungen, die gehen aber ein bisschen in die andere Richtung. Zweitens sehe ich den großen, fast schon gefährlichen Punkt eines gigantischen kollektiven Eskapismus. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen sich so eskapistisch rausziehen, eigentlich nur im Sinne einer Flucht von nicht optimalen Zuständen an den Arbeitsplätzen, von ungenauen Kenntnissen der eigenen Kompetenzen, auch der eigenen Erfahrungen und Erwartungen, dann finde ich das nahezu gefährlich. Und das gilt ja nicht nur bei Arbeit, das ist ja ein allgemeines Schema im Leben. Da können Ihnen ja Therapeuten von ein Lied singen, was dieser Eskapismus und das sich nicht beschäftigen mit Problemlagen eigentlich nicht bringt, nämlich eine Besserung.
Wie ihr merkt, Professor Hamm spitzt es schon ziemlich zu mit der Vier-Tage-Woche und wettert auch ein bisschen dagegen, dass jetzt all solche Forderungen laut werden und fragt sich eben auch, woher das kommt, was vielleicht Unternehmen, Einzelne, auch Führungskräfte tun könnten, um wieder mehr Lust auf Leistung zu fördern.
Ja, das hat er uns natürlich auch alles im Gespräch verraten. Wir haben einen kleinen Spannungsbogen am Anfang erzeugt, damit ihr natürlich auch dranbleibt und wissen wollt, warum er sich auch ein bisschen aufregt. Aber ich würde sagen, jetzt einfach nicht mehr zu viel vorab.
Nee, ab ins Gespräch.
Gut.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen, Professor Hamm, heute bei uns im Podcast-Studio virtuell zugeschaltet aus Heidelberg.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, und wir steigen direkt ein. Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema Lust auf Leistung. Da ist natürlich gleich die Frage, warum jetzt dieses Thema und warum gerade jetzt?
Ja, das ist eine spannende, ganz große Frage, die ich auch gar nicht so klein beantworten kann, aber ich versuche es dennoch mal. Es war einfach sehr viel persönliche Betroffenheit, persönliche Relevanz dabei, weil ich über die letzten Jahre gemerkt habe, und dazu muss man ja auch verstehen, auch wenn das Thema wahnsinnig aktuell ist, das Buch begann ja, das ganze Projekt von den ersten Überlegungen, Recherchen, Schreiben, dann auch noch durch Sprache mit Lektorat und so weiter. Das begann ja vor 1 bis 2 Jahren grob, ja, ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, wo die Welt zwar nicht viel besser aussah, aber manche Dinge so dramatisch noch gar nicht uns vor Augen schienen. Und mich hat einfach vieles genervt. Also mich hat eine ganz klassische Sicht auf dieses arbeitspsychologisch hochrelevante Thema der Arbeitsmotivation da angetrieben. Dann hat mich aber auch diese zunehmende, sagen wir mal, Dysfunktionalität in unserer Gesellschaft, oder man muss das fast in der Mehrzahl ausdrücken, also Dinge, die nicht laufen, ja, egal womit man es zu tun hat. Und das ist jetzt gar nicht politisch gemeint. Das kann man leicht natürlich dann auch darauf beziehen. Und da bin ich mir auch nicht zu schade dazu, das gerne später auch nochmal zu machen. Aber im persönlichen Erleben vieler Menschen in Arbeit und Freizeit, wo so viele Dinge nicht mehr funktionieren, aufgrund eines Fachkräftemangels, aufgrund wirtschaftlich seltsamer Rahmenbedingungen, seien es jetzt große Wandelbewegungen oder Energiekrisen oder konkrete Kriegssituationen oder berühmte Lieferketten, die nicht mehr oder schon wieder nicht oder immer noch nicht funktionieren. Dann aber auch bis hin zu, wir hatten es eben im Vorgespräch kurz angerissen, die Kinderbetreuung, die nicht mehr klappt, ja, das neue Zuhause, was ich nicht mehr finde. Wenn das Auto kaputt ist, dann plötzlich irgendwie ich dann ein Jahr auf ein neues warten muss und auch noch 10.000 Euro mehr ausgeben muss, als ich es gewohnt war. Also wir sind hier in so einem Feld, was sehr viel mit Arbeit und auch Führung und Selbstverständnis von Unternehmen natürlich auch zu tun hat, dass wir aber in dieser gigantisch großen, ich nenne es mal psychologischen Sinnkrise uns befinden. Also das eine ist ja so dieser ökonomische Aspekt und hier haben wir ja auch das große Stichwort Vier-Tage-Woche als einen so Aufrisspunkt, wo ja sehr viel Diskussion, hitzige Diskussionen sich entfacht hat. Aber auch andere Aspekte, die jetzt also die Qualität der Arbeit, die Lust auf Arbeit, die persönlichen Sinnkrisen betreffen, dass viele Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will vielleicht aussteigen, ich sehe die Erfüllung nicht mehr im Job. Und dann ist es plötzlich auch wieder ganz individuell. Ich sehe ganz nebenbei die beiden Dinge sehr eng verzahnt. Das können wir gerne natürlich noch ausbreiten, warum das so ist. Aber diese Gemengelage, die hat mich einfach motiviert, aber in einem positiven Menschenbild, nicht einfach nur anzuprangern oder eine große Ist-Analyse zu fahren, sondern zu sagen, wie können wir es besser machen? Wie kann ich einzelne Menschen motivieren aus Sicht einer Führungskraft, aus Sicht einer HR-Abteilung? Wie kann ich aber auch selbstverantwortlich mich selbst wieder rausziehen, vielleicht aus solchen Frusterlebnissen? Und da kennt die klassische, aber moderne Psychologie sehr, sehr viel. Und das will ich in dem Buch und mit meinen Aktivitäten sowie auch Podcasts dann den Menschen näher bringen.
Jetzt haben Sie ja vorher auch schon gesagt, wir befinden uns in einer spannenden Gemengelage, zum Teil eben auch gebeutelt durch Krisen und es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Die einen, das haben Sie gerade auch erwähnt, wollen vielleicht gar nicht mehr arbeiten, die anderen weniger, Stichwort Vier-Tage-Woche. Und das machen Sie ja auch in Ihrem Buch ziemlich stark und, wenn ich das so sagen darf, wettern da ja auch so ein bisschen dagegen, dass jetzt alle in dieser Vier-Tage-Woche die Lösung all dieser Probleme sehen.
Absolut. Also gerade die Vier-Tage-Woche, die könnte ich zunächst mal von dem Hintergrund, der meistens sehr kurz nur behandelt wird, ja, von vermeintlich großen Studien und Pilotversuchen, das könnte ich jetzt methodisch gesehen zerreißen. Ja, also ich sag's mal ganz hart. Wenn man sich da die Details dieser Pilotprojekte anguckt, dann sind diese Erfahrungen, die man individuell bei den Leuten, die mitgemacht haben und Unternehmen, die mitgemacht haben, zwar positiv, keine Frage, aber die Rahmenbedingungen sind sowas von speziell, dass ich das unmöglich ökonomisch gesehen über eine ganze Republik stülpen kann. Und deswegen finde ich es fast hanebüchen, wenn dann auch noch aus den Kreisen der Politik das aufgegriffen wird und es fast so in Richtung ein Recht auf Vier-Tage-Woche geht. Das wird nicht funktionieren. Gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit Vier-Tage-Woche auch zum Beispiel in anderen Ländern oder Pilotprojekten schon untersucht oder haben Erkenntnisse daraus. Stichwort belgisches Modell. Ja, in Belgien hatte man ja vor Jahren schon eine Vier-Tage-Woche, ich will jetzt nicht sagen eingeführt, aber sagen wir mal ausprobiert, um es ganz kurz zu fassen. Aber ohne diesen Lohnausgleich. Also das hat, man hat eine Arbeitsverdichtung durchgeführt auf 4 Tage. Was hat man festgestellt? Die ganze Sache war doch nicht mehr so eindeutig. Aber bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Handwerk, Bau, haben sogar davon profitiert, weil die gesagt haben, wir können jetzt länger am Stück bei der Sache, ja, bei der Tätigkeit, beim Projekt, beim Auftrag bleiben. Und das kommt dann allen zugute. Also man hat sehr wohl Erfahrungen, die gehen aber ein bisschen in die andere Richtung. Zweitens sehe ich den großen, fast schon gefährlichen Punkt eines gigantischen kollektiven Eskapismus. Ja, ganz viele Leute, die einfach sagen, ich kann nicht mehr, aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, ich will einfach raus hier. Und manche machen das, indem sie sagen, ich will gar nicht mehr arbeiten. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, ne? Entweder durch gute Altersrückstellungen oder durch goldenen Handschlag oder vielleicht durch eine besondere Lebenssituation, dann gehört man vielleicht zu den Glücklichen. Oder man muss dann vielleicht auch andere Konstellationen noch haben, dass ich sage, ich arbeite jetzt irgendwie weniger. Und da sehe ich oft diese eskapistische Sicht, die aber das Problem nicht löst. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen sich so eskapistisch rausziehen, eigentlich nur im Sinne einer Flucht von nicht optimalen Zuständen an den Arbeitsplätzen, von ungenauen Kenntnissen der eigenen Kompetenzen, auch der eigenen Erfahrungen und Erwartungen, dann finde ich das nahezu gefährlich. Und das gilt ja nicht nur bei Arbeit, das ist ja ein allgemeines Schema im Leben, was da können Ihnen ja Therapeuten von ein Lied singen, was dieser Eskapismus und das sich nicht beschäftigen mit Problemlagen eigentlich nicht bringt, nämlich eine Besserung.
Das heißt, Sie führen aber im Prinzip ja einige Themen auf, über die gerade diskutiert wird. Können wir von denen denn dann wirklich darauf auch schließen, dass dass es am Leistungswillen oder an der Leistungslust in Deutschland mangelt? Also können wir da so einen Status quo aufmachen und lässt er sich auch ein Stück weit mit Zahlen belegen, dass da es wirklich daran fehlt, dass die Deutschen weniger Lust auf Leistung haben?
Also ich will auch umgekehrt dann klarstellen, wir sind nicht faul. Ja, das heißt nicht, dass wir alle faul in der Hängematte liegen wollen. Da gibt es ganz interessante Erkenntnisse, auch witzige, fast anekdotenhafte Erfahrungen und Zahlen. Eine Zahl, die mich beeindruckt hat, dass Menschen befragt wurden, in Deutschland befragt wurden, ob sie denn auch nach einem Lottogewinn, also einem großen Lottogewinn, Millionengewinn noch weiter arbeiten würden. Und 85% der arbeitenden Menschen sagen klar ja. Ja, also eben nicht Hängematte und Cocktail schlürfend die Flucht nach Thailand oder wohin auch immer, sondern nee, ich will nach wie vor noch arbeiten. Das finde ich ganz bemerkenswert. Das wäre allein für mich schon ein Beweis zu sagen, wir sind nicht faul. Also irgendwo muss an Arbeit was dran sein. So, warum arbeiten wir aber großteils in Teilzeit? Eben nicht, weil wir keinen Bock mehr haben, sondern weil durch äußere Rahmenbedingungen, jetzt muss ich leider doch das Thema Politik und Wirtschaftspolitik streifen, weil wir einen Großteil in Teilzeitbeschäftigung verbringen. Sowohl junge Menschen, also, oder sagen wir mal junge bis mittelalte Menschen, die wegen Familie, Kindern, wegen Pflege die Arbeitszeit reduzieren müssen, gar nicht anders können, weil die Betreuungsstruktur, vielleicht auch teilweise die Akzeptanz fehlt. Gleichzeitig aber auch ein Großteil von älteren Mitarbeitenden, die auch entweder freiwillig oder wie gesagt mit goldenem Handschlag dann auch in die Frühverrentung, in irgendwelche Vorruhestandsregelungen gehen und dann auch massiv reduzieren. Ja, und so kommen die Zahlen zustande. Also kurz, wir sind beileibe nicht faul. Wir haben seltsame Rahmenbedingungen, bei denen sich scheinbar Arbeit und Leistung für den Einzelnen ökonomisch und vor allen Dingen auch psychologisch gar nicht mehr so richtig lohnt. Und das finde ich schade. Und da sage ich ganz klar, da müssen wir was ändern. Politisch, aber auch sicherlich motivatorisch. Und ich darf da noch kurz im Vorgriff wahrscheinlich schon erwähnen, dass zu den Rahmenbedingungen natürlich auch Unternehmen zu zählen sind. Also ich will jetzt nicht nur eine politische Diskussion aufmachen. Wir haben hier sehr viele Erfahrungen und leider nicht immer nur die besten Erfahrungen mit dem Thema Führung, mit dem Thema HR, was natürlich jetzt in den letzten Jahren extrem und teilweise schon seltsam geprägt ist, erstens von Fachkräftemangel und zweitens auch von teilweise heftigen und absurden New Work-Entwicklungen. Das ist an sich schon ein spannendes Thema. Das meine ich aber tatsächlich mit Rahmenbedingungen und eben nicht eine individuelle Faulheit oder eine kollektive Depression, die uns hier überfallen hat.
Um jetzt mal rauszufinden, was dann Rahmenbedingungen sein könnten, die eben Leistung befördern, wollen wir jetzt mal drauf blicken, was Sie eigentlich unter Leistung und unter Leistungslust verstehen. Also was befördert denn unsere Leistungslust? Und steckt da mehr drin als eine rein ökonomische Kennzahl?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe im Buch gesagt und nenne das auch wirklich als kurze Beschreibung. Leistung ist für mich erstmal vordergründig Psychologie und nicht nur Ökonomie. Wenn wir an Leistung denken wollen, hoffentlich wollen, dann sollten wir nicht an das hierzulande ja teilweise schon negativ besetzte Wort Leistung so im kapitalistischen, im neokapitalistischen Sinne denken, sondern an das konkrete Tun. Und da komme ich auch sogar bis zur Philosophie des Existenzialismus, ja, also das sich Gewahrwerden über die Kraft als Individuum Dinge zu erschaffen, zu bewegen, ganz konkret mit meinen eigenen Händen etwas zu machen, so wie wir es eigentlich als Kind, jeder Mensch als Kind schon gelernt haben. Ja, ich als Mensch bin in der Lage, die Welt zu verändern. Und wenn es nur ein Bauklötzchenturm ist, den ich umschmeiße und dadurch irgendwie mein Umfeld, sei es Eltern oder Spielfreundinnen und Freunde, da ganz erstaunt sind, das ist Leistung im Ursinne. Also ich bewirke etwas. Und diese Wirkung bei Arbeit oder durch Arbeit, die ist uns ja zunehmend verloren gegangen. Nicht erst in den letzten Jahren, sondern wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, seit Beginn der Industrialisierung, durch die Verstärkung der Automatisierung, die ja in gewisser Weise durch Digitalisierung auch nochmal einen neuen Schub gefunden hat. Also wir sind in der großen Sinnkrise im Sinne einer Wirksamkeitskrise. Wir machen viel, ne, den lieben langen Tag am Rechner mit digitalen Hilfsmitteln, aber bewirken wenig oder merken nicht mehr, was diese Arbeit bewirkt in einem größeren Räderwerk. Und das ist, glaube ich, die große psychologische Krise, in der wir uns befinden, diese Wirksamkeitskrise. Dass unsere Arbeit im Sinne einer ganz konkreten Tätigkeit häufig nicht mehr einen psychologischen Effekt hat. Ich nenne Ihnen mal eine Zahl dazu, die ist ganz faszinierend. Da wurden Handwerker befragt, inwiefern deren Beruf sie glücklich macht. In der Gesamtbevölkerung sagen nur 50% der Arbeitnehmenden, dass ihr Beruf sie glücklich macht. Von den befragten Handwerkern sagten 80%, dass der Beruf sie glücklich macht, weil es halt konkret und händisch ist, weil es zu einem konkreten, nachvollziehbaren Output führt, weil ich vielleicht auch viel näher dran bin am Gewerk, an den Kunden und so weiter. Ja, und die haben auch kein Sinnproblem, ja, weil also 92% in dieser Befragung der Handwerker hat dann gesagt, die finden ihren Beruf als sinnhaft, im Gegensatz zu 70% Gesamtbevölkerung. Also da sieht man schon diese Lücke, die man zu normalen, vielleicht auch sehr modern arbeitenden Menschen hat, wo wir eigentlich denken, die digitale, moderne Arbeit gibt uns jetzt so viele Freiheiten. Da ist auch teilweise ein großer weiterer Konflikt drin. Wir denken, wir wären frei und selbstbestimmt und mit diesen neuen Methoden und Hilfsmitteln extrem gut bestückt. Aber psychologisch gesehen kann das leicht zum Nachteil führen, wenn ich da diese Wirksamkeit verloren sehe.
Also ich kann diese Zahl auch sehr gut nachvollziehen, da wir ja, ursprünglich kommen wir aus dem Printbereich und es ist tatsächlich ein erhebendes Gefühl, wenn man dann eben am Ende die Zeitschrift tatsächlich in den Händen hält. Lassen Sie uns doch jetzt an diesen einzelnen Konzepten, die Sie im Buch aufmachen, mal rangehen und dann sehen, inwiefern wir eben sozusagen das auch ersetzen können oder was dann so die Leistungslust auch fördert, wenn man jetzt nicht unbedingt handwerklich unterwegs ist. Und da würde ich jetzt einfach mal einsteigen mit dem Konzept des Flow. Fassen Sie doch bitte noch mal kurz für uns zusammen, was genau die meisten wissen, das hinter dem Flow-Prinzip steckt und welche Wirkmacht hat es denn jetzt dann für unsere Leistungslust?
Ja, das Flow-Konzept von dem Autor mit dem unaussprechlichen Namen Csikszentmihalyi.
Genau.
Um das aber auch ganz klar zu sagen, nicht, dass man meint, ich hätte das erfunden, aber ich bin nach wie vor ganz fasziniert davon und ich fand es mehr als wert, als einen ganz zentralen Gedanken aufzugreifen. Was ist Flow? Flow ist das absolute Aufgehen in einer Tätigkeit. Ja, das absolute Aufgehen in einer Tätigkeit. Und es muss keine berufliche Tätigkeit sein. Das kann man auch haben, wenn man, ich weiß nicht, Klavier, Gitarre spielt. Das kann man haben bei einem Halbmarathonlauf. Die verschiedensten Erlebnisse, interessanterweise häufig auch körperlicher Art bringen einen in diesen Flow, in diesem absoluten Aufgehen. Das absolute Aufgehen führt dann zu so ganz faszinierenden Zuständen, wie zum Beispiel, ich vergesse um mich herum Raum und Zeit. Das ist sogar so eine Frage, ein Item bei so einer Flow-Kurzskala, wo man Flow auch messen kann, wo ich bestimmte Tätigkeiten, die ich ausübe, auch mal untersuchen kann, inwiefern sie bei mir Flow erzeugen. Ein Kennzeichen ist, ich vergesse alles um mich herum. Ich bin total in der Sache. Also eine wahnsinnige intrinsische Motivation und Lust an dieser einen Sache, an dieser Tätigkeit. Und um es kurz zu sagen, was ich faszinierend und relativ neuartig in der Betrachtung finde, ist, dass Flow zustande kommt unter zwei wichtigen Bedingungen, die häufig aber gar nicht so verinnerlicht oder genannt werden bei Flow. Das eine ist, es setzt voraus, dass man die Sache auch kann. Also eine große Erfahrung, eine Kompetenz, eine gewisse Technik in diesem Umgang, die ist ganz fundamental wichtig. Ne? Also Flow kriegt man nicht einfach nur, ich suche mir was raus, was ich schon immer mal machen wollte, Fallschirmspringen oder was auch immer, da ist eher Adrenalin als Flow. Sondern man braucht halt tatsächlich diese Perfektion. Ja? Man muss etwas dann auch durch Übung, durch Disziplin, durch Training zu einer gewissen Meisterschaft bringen, um dann auch dieses wahnsinnig gute Gefühl auch zu haben. Ja? Also, und dann sind wir dann auch bei anderen Prinzipien, die wir brauchen, wenn wir Lust auf Leistung gewinnen wollen. Und die zweite Eigenschaft ist, dass Flow oft ein optimales Anspruchsniveau braucht. Also es darf nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Und da sind wir bei einem ganz, ganz spannenden Punkt, den wir sehr schön auf Arbeit beziehen können. Weil bei Arbeit haben wir leider sehr häufig diese Punkte der Unterforderung oder Überforderung. Und das dazwischen, auch bei einem hohen Kompetenzniveau oder Anspruch an unsere Kompetenz, geht verloren. Oder Beispiel Recruiting, ja, habe ich oder erlebt jeder sehr häufig, der mit Recruiting zu tun hat. Ich habe eine Rolle oder eine Stelle zu besetzen, eine fachlich ganz tiefgehende Tätigkeit. Und da sage ich sinngemäß als Recruiter, da möchte ich genau die Person haben, die das schon jahrelang gemacht hat und super perfekt da drin ist. Und wenn die Person dann bei mir ist im Unternehmen, dann ist alles gut. Und das Blöde ist, wenn die Person dann tatsächlich käme und sich darauf einlässt, wird die merken, das unterfordert mich, weil das kann ich ja schon. Das habe ich ja 10 Jahre lang gemacht oder 20. Was kommt denn noch dazu? Aber der Anspruch des Arbeitgebers ist vielleicht ein anderer, ne? Zu sagen, du bist gekommen, um genau das tiefgehend und so gut wie möglich und basierend auf deiner Erfahrung einfach zu replizieren. Da kann kein Flow entstehen, ne? Also das ist so das interessante Spannungsfeld. Überforderungen und Unterforderungen. Gibt es auch spannende Untersuchungen. Da gibt es einen Psychologen und Ultramarathonläufer, der Michele Ufer, der hat da bei einem seiner Ultramarathons tatsächlich die Läufer mal befragt und auch in Gruppen eingeteilt und auch mit so einer Flow-Kurzskala gemessen und hat da festgestellt, diejenigen mit dem meisten Flow waren die tatsächlich gewonnen haben. Ja? Auf Basis dieser Kompetenz und weil sie das optimale Anspruchsniveau hatten und nicht so nach dem Motto, dabei sein ist alles und ich mache mal was Außergewöhnliches. Und das vergessen wir auf Flow, ne? Das vergessen wir häufig bei Flow. Also Flow ist nicht etwas Eskapistisches, was ich suche. Es ist nicht Thrill, sondern es ist eine, wenn man so will, schon nahezu Perfektion einer Kompetenz. Perfektion und Weitertreiben einer Erfahrung, aber auch das stückweise über sich hinausgehen auf einen optimalen Anspruchsniveau zwischen Überforderung und Unterforderung.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe angefangen mit Saxophon und bin noch weit entfernt von der Meisterschaft. Aber als am Wochenende zwei Töne mal plötzlich einfach ohne Anstrengung kam, war ich sehr stolz und hatte wirklich tatsächlich genau dieses Gefühl. So, jetzt hat es irgendwie geklappt und jetzt kann ich so ein bisschen die Zeit um mich rum vergessen.
Ist das schön. Ja,
oder ich habe es ähnlich. Ich klimper so ab und zu mal auf dem Klavier vor mir her. Also ich kann noch nicht mal Noten lesen. Ja, würde ich gerne. Schande, dass ich das nie gelernt habe. Im Nachhinein ist man da immer schlauer. Aber dann in diesem Klimpern, da vergesse ich auch, da habe ich auch dieses Raum und Zeit vergessen komplett. Da vergesse ich sogar zu schlucken. Ich merke nach einer Zeit des Spielens, dass ich einen ganz trockenen Hals bekomme und denke so, huch, was denn jetzt passiert? Ich habe einfach nicht geschluckt, was man normal ja instinktiv macht. macht. Ja? Also selbst so weit kann dann dieses Flow-Erlebnis bei solchen Tätigkeiten gehen. Und jetzt finde ich auch was Spannendes, da möchte ich gerne was vorweggreifen. Vielleicht kommt das ja später noch, aber das passt ganz gut in diesen Zusammenhang. Es ist offenbar möglich, vielleicht auch manchmal nur möglich, diese wahnsinnig intensiven menschlichen Wirksamkeitserfahrungen auch oder nur außerhalb von Arbeit zu finden. Thema Saxophon bei Ihnen, bei mir ist es Klavier, dann haben wir Ultramarathon. Das sind leider nun mal Dinge, damit können die wenigsten Menschen Geld verdienen oder ich kann es halt nicht auf der Arbeit machen. Trotzdem ist die Erwartung vieler Führungskräfte zu sagen, ich hätte aber gern den Flow bei der Arbeit, ja, bei meinen Untergebenen, in meinem Team. Mich hatte neulich bei einem Gespräch in meiner Beratungstätigkeit ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gefragt, wie kriege ich es denn hin, dass ich meine Leute zu 120% motiviere? Und dann hatten wir eine kontroverse, intensive Diskussion, die dann aber zur Einsicht geführt hat, man bekommt es nicht hin, man kann nicht sein ganzes Team auf 120% trimmen. Auch wenn wir sowas vielleicht aus dem Kontext Sport oder anderen Höchstleistungen partiell kennen, aber ich werde immer im Arbeitskontext, überhaupt in der Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeitsverhältnisse haben, wo ich als Arbeitgeber auch froh sein kann, wenn die Leute zu 100% ihren Job machen. Es ist ein Vertragsverhältnis, wenn die Leute motiviert und ordentlich ihren Job machen, aber eben nicht sagen, hey, das ist mein All und Ein und Alles, sondern um 5 den Stift oder was auch immer fallen lassen und nach Hause gehen oder in den Verein gehen, zur Familie gehen, ins Ehrenamt gehen und da richtig glücklich werden, dann ist es doch menschlich gesehen prima. Ja, dann sollen die doch da den Flow haben. Dann würde ich doch blöd sein, wenn ich als Arbeitgeber nicht sage, und das unterstütze ich. Da komme ich den Leuten entgegen, wenn die irgendwo im Leben was haben, was die wahnsinnig glücklich macht, um dann im Job eigentlich eine sehr ordentliche Tätigkeit auszuüben. Und da sind wir mentalitätsmäßig vielleicht noch ein bisschen, auch teilweise mit überzogenen Forderungen, was so Motivation angeht. Und das ist halt nur eine Realität, dass ich, fast schon philosophisch betrachtet, eben nicht das pure Glück bei der Arbeit für alle Menschen erzeugen kann.
Das heißt, wir müssen da realistisch bleiben, auch in den Forderungen zur Leistungslust sozusagen. Jetzt würde ich gerne noch auf ein anderes Konzept eingehen. Wir haben jetzt den Flow besprochen. Sie sprechen ja auch vom inneren Antrieb. Was genau steckt hinter diesem Konzept? Inwiefern ist das komplementär zum Flow? Und speziell die These, Sie sagen ja, dass oftmals im Stress der Antrieb abhanden gekommen ist, nicht aber die Lust an Dingen etwas zu machen. Holen Sie uns da doch bitte einmal ab. Was genau sind dann die inneren Antriebe und inwiefern ist das jetzt nochmal was ganz anderes als der Flow oder inwiefern hängt das zusammen?
Also man unterscheidet in der Psychologie ja inneren Antrieb und äußeren Antrieb sozusagen. Das eine nennt man intrinsische Motivation, also die Motivation, der Antrieb kommt von innen heraus und die extrinsische Motivation heißt, dass ich so äußere, vielleicht auch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Motivatoren bekomme. Das kann oft was Materielles sein, ja.
Boni oder
Geld, Dienstwagen, Dienstfahrrad, alle möglichen Annehmlichkeiten von New Work, die ja nahezu heutzutage erweiterbar, man will nicht sagen, fast schon beliebig erscheinen. Jetzt ist das Problem, diese extrinsische Motivation, sofern sie denn materiell ist, hat leider das Potenzial, eine innere Motivation auf Dauer kaputt zu machen. Gibt's ein ganz interessantes Experiment, klassisches Experiment der Psychologie. Man hat 2 Gruppen von Kindern Bilder malen lassen und hat sie das in mehreren Durchgängen machen lassen. Bloß der einen Gruppe hat man nach jedem Durchgang Süßigkeiten gegeben. Ja, einfach so. Und dann hat man das Ganze ein paar Mal wiederholt, auch mit dieser zweiten Gruppe, die dann Süßigkeiten bekommen hat. Hat dann nach jedem Durchgang Bilder malen wieder Süßigkeiten bekommen. Und irgendwann mal wollte diese zweite Gruppe, die Süßigkeiten bekommen hat, gar nicht mehr anfangen, ohne vorher schon Süßigkeiten zu bekommen. Und das ist so als Korrumpierungseffekt in die nahezu schon Geschichte der Motivationspsychologie eingegangen. Jetzt gibt's auch fachliche Kritik an dieser Studie, aber das wird zu weit führen. Aber es zeigt doch ganz interessant, dass wenn ich eine über meine natürliche Motivation hinausgehende Inzentivierung habe durch materielle Anreize, geht mir irgendwann mal die innere Lust verloren. Und ich beobachte das tatsächlich auch im Berufsleben, dass bei zu vielen äußeren Anreizen, gerade jetzt im Zeitalter des Fachkräftemangels, teilweise die Leute den Job nur noch der Anreize wegen machen und nicht mehr, weil sie einem inneren Antrieb folgen. Und das ist motivatorisch schon mal extrem blöd sozusagen, aufgrund der Gemengelage des Fachkräftemangels, dass da alle möglichen innovativen materiellen Leistungen ausgelobt werden. Ja, da wird ja nahezu jeder Köder in den Teich geworfen, um die wenigen Fische noch irgendwie zu fangen. Das hat leider das Potenzial, die Leute umso mehr in den Zustand zu bringen, dass sie dann, wenn sie denn wegen der materiellen Anreize einen Job anfangen, sich relativ schnell fragen, was mache ich denn eigentlich hier? Ja, und dann eigentlich nur noch rauskommen, indem sie noch weitere materielle Anreize benötigen, die darüber hinausgehen.
Und das heißt, die Diskussion eben um die Wirkung von Boni gibt es ja auch schon länger, ist noch nicht immer in der Praxis so angekommen. Aber wenn wir jetzt eben sagen, durch materielle Anreize schaffen wir es nicht, von außen zu motivieren, wie schaffen wir es denn dann, diese innere, intrinsische Motivation zu schaffen? Kann ich das immer nur aus mir heraus schaffen? Und wenn ja, wie? Oder kann ich da eben ohne materielle Anreize trotzdem auch von außen drauf einwirken?
Also erstens, wir brauchen natürlich Materielles. Ne? Ich will das gar nicht völlig negieren. Wir brauchen ein Basisniveau, das ist quasi Hygienefaktor, dass ich ein gewisses Gehaltsniveau benötige, um gut zu leben. Heutzutage mehr denn je. Ne? Also ich will nicht sagen, man sollte hier runterkommen von hohen Erwartungen. Aber es darf halt nicht zu viel sein. So, und jetzt zweiter Punkt. Diese intrinsische Motivation, die entsteht nicht durch materielle Anreize, sondern durch die Betätigung, durch Tätigkeit, die auf Basis meiner innewohnenden Kompetenzen und Erfahrungen baut. Und da sind wir beim Thema der wichtigen, psychologisch gesehen, Kompetenzen. Und Kompetenzen sind, nennen wir es mal, Ureigenschaften der Tätigkeit, die schon von Kindesbeinen an frühkindlich in einem entstehen. Das führt zum Problem. Ja? Das Thema der frühkindlichen Schemata, wie man da in der Psychologie sagt, haben den Nachteil, ich kann sie nicht verbalisieren, ne? Auch persönlich nicht. Also ich lerne schon als Kind ein gewisses Verhalten. Ich lerne Dinge gerne zu machen, andere Dinge weniger gerne zu machen. Das geht dann über Kindergarten, über Schule. Aber ich kann nie so richtig darüber sprechen. Aber so innewohnend habe ich bestimmte Stärken, ja, um es auch mal so zu sagen. Ne? Kompetenzen gleich Stärken, Neigungen, man könnte auch sagen Potenziale. Ja, gibt es viele Synonyme, die mehr oder weniger dieses Thema Kompetenzen genauso gut beschreiben. Und die sollten idealerweise dann auch zu einem Beruf führen, also in der Praxis der tätigen Umsetzung in einem Beruf, wo ich diese Kompetenzen ideal einbringen kann. Und das passiert nicht häufig. Ich habe da leider keine Zahlen, weil sowas hat interessanterweise noch niemand richtig erhoben und ist auch wahnsinnig schwer zu erheben, wie häufig denn das schief geht. Ich habe den Eindruck, es ist immer heftiger und schlimmer geworden, dass viele, auch junge Menschen, gar nicht mehr wissen, auf Basis welcher Kompetenzen sie denn in einen Job gehen. Da werden Studien angefangen und 180-Grad-Wendungen hingelegt und komplett andere Sachen gemacht, um dann nach Jahren vielleicht festzustellen, dass alles, was ich gemacht habe, war überhaupt nicht mein Ding. Ich fühle mich woanders wohl. Oder viele, auch ältere Menschen, stellen teilweise leider erst nach 10, 20 Jahren fest, dass das, was sie machen, eigentlich nicht deren innerer Kompetenz, innerer Motivation entspricht, nicht den Kompetenzen und Neigungen, Potenzialen entspricht. Sie haben halt einfach einen Job gemacht, mit dem man vielleicht gut Geld verdienen kann, der angesehen war, der von den Eltern oder wen auch immer eingeredet wurde. Ne? Stichwort Employability. Wir machen leider viel, was der Arbeitsmarkt verlangt, was aber nicht mehr unseren inneren Neigungen immer entspricht. Ganz gefährlich. Früher habe ich selber noch auch mitbekommen und bekomme ich sehr häufig zurückgespielt, war man mit Sicherheit schon zu Schulzeiten irgendwann mal damals beim Arbeitsamt, heute würde man sagen Arbeitsagentur, und hat dann eine ordentliche Berufsberatung bekommen, ja, mit echter Diagnostik, man hat irgendwelche Hefte mit nach Hause bekommen. Das ist heute mehr oder weniger leider den Zufall überlassen. Viele Schülerinnen und Schüler gehen da gar nicht mehr hin. Teilweise sind es die Leute von der Arbeitsagentur, die dann aber auch nur auf Einladung oder Initiative mancher Lehrer dann dahin kommen und dann relativ im Schnelldurchlauf was machen. Also hier ist sehr viel Potenzial nicht genutzt, um bei jungen Menschen schon frühzeitig diese Kompetenzen und Neigungen offen zu legen und ein bisschen zu lenken. Ja, das passiert leider nicht.
Ich glaube, wir müssen gleich diesen Schritt wagen, aus diesen einzelnen Konzepten dann dieses große Bild nochmal zu formen. Ich möchte aber auf einen weiteren Ansatz noch eingehen, weil Sie ja auch die drei essentielle Motive in Ihrem Buch anführen, die da heißen Zugehörigkeit, Vergleich und Entwicklung. Inwiefern zahlen also diese Motive dann wieder auf die Leistungslust ein und was ja ein Stück weit steckt genauer nochmal dahinter?
Also da würde ich direkt mal rausgreifen, das Entwicklungsmotiv. Ne? Also in uns Menschen, und das hat direkt auch mit diesen Kompetenzen zu tun. Und das erweitert das Verständnis von Kompetenzen dahingehend, dass nicht mit Ende der Kindheit alles gesetzt ist. Und das, was ich da irgendwie per Zufall, per Eltern, per Bildungsinstitution mitbekommen habe, alles ist, sondern in uns Menschen steckt immer, ja, als Kind ganz besonders, aber später immer noch, dieser Erkundungstrieb. Wir möchten irgendwie Neues erfahren. Wir möchten dann auch Kompetenzen anwenden, uns erweitern. Das ist nicht zu verwechseln mit dieser ewigen Lernbereitschaft, die ja teilweise gefordert oder beschworen wird, ne, dass man dann sinngemäß fast schon das Horrorbild vor Augen hat. Ich bin den ganzen Tag nur noch vor Sachbüchern und YouTube-Tutorials und bin dann so in der kontinuierlichen Weiterbildungsschleife. Das meint das gar nicht. Das ist viel natürlicher. Ja, jeder Mensch, wenn er ein Hobby und eine Freizeitbetätigung hat, hat automatisch dieses Entwicklungsmotiv. Teilweise auch mit Hilfsmitteln, ne? Da sind wir so auch wieder beim Thema der Konsumgesellschaft, was ich aber auch okay finde, dass ich mich erweitere mit den Mitteln der Technik in der Gesellschaft, mit anderen Mitmenschen, im Team, bei der Arbeit, aber auch privat, dass ich über mich hinausgehe und das, was ich kann, anwende und merke, ich kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Nicht quantitativ, nicht im ökonomischen Sinne, sondern einfach als Mensch nicht verharren, sondern in der Interaktion mit der Umwelt und Welt etwas zu erreichen und auch weiterhin zukünftig zu erreichen und vielleicht auch besser zu machen. Das ist das ganz zentrale Entwicklungsmotiv. Und das hat jeder, und das ist ein ganz positives Menschenbild im Grunde genommen, das hat jeder in sich, ja. Trotz der Phasen der Regeneration, der Absicherung, der Suche nach Sicherheit, trotz alledem, was ohne Zweifel wichtig ist, trotz alledem steckt in jedem von uns dieses Entwicklungsmotiv drin. Und das gilt es so ein bisschen zu aktivieren und auch vielleicht ernst zu nehmen, aber auch ein Umfeld zu suchen, was es erlaubt, das einzubringen. Es ist jetzt nicht nur Selbstverantwortung zu sagen, mach was aus dir, sondern such dir dann auch bitte das Umfeld, die Führungskraft, das Team, was es dir erlaubt, deine Kompetenzen einzubringen und auch weiterzuentwickeln.
Und ich glaube, da können wir jetzt sehr schönen Bogen zu all dem spannen, was wir bisher besprochen haben. Denn Sie haben ja am Anfang schon erwähnt, wir brauchen Rahmenbedingungen. Die sind einmal politisch gesehen, aber eben auch organisational, um wieder mehr Leistungswille vielleicht mit zu befördern. Haben aber jetzt auch bisher viele Dinge aufgeführt, die vorher stattfinden. Also eine gute Berufsorientierung, sich selbst zu befragen. Welche Kompetenzen habe ich eigentlich und in welchem Umfeld kann ich die bestmöglich einbringen, damit mir die Arbeit eben auch Spaß macht? Was würden Sie, und da haben wir jetzt eben eine Kategorie, die heißt ganz konkret.
Ganz konkret.
Was können jetzt Unternehmen, Organisationen tun, um Mitarbeitende weiter zu fördern? Mal ganz unabhängig davon, was Mitarbeitende sozusagen vorher schon geleistet haben, ob sie schon ihr Kompetenzprofil genau kennen, weil Sie haben es ja selbst erwähnt, das findet oft noch nicht statt und die Leute putzen dann vielleicht in diesen Job. Was kann da vor Ort passieren? Braucht es einen Unternehmenspurpose? Muss das Unternehmen klare Werte vorgeben? Muss das Unternehmen individuelle Feedbackgespräche führen, um diese Kompetenzen rauszukitzeln? Also was braucht es da an organisationaler Rahmenbedingungen?
Also Sinnfindung und psychologische Sinnfindung ist immer höchst individuell. Deswegen bringen in meinen Augen verordnete und groß auf die Fahne geschriebene Purposes oder gar Noble Purposes eigentlich zu dieser individuellen Sinnfindung gar nichts. Ja? Sinn muss gefunden werden, sagte schon Viktor Frankl, der berühmte Psychologe. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Was braucht es dafür, für diese individuelle Komponente? Es braucht Führungskräfte, die sich individuell mit den Menschen auseinandersetzen. Es braucht Führungskräfte, die von einer Mentalität her sagen, nicht ich und ich habe ein Team an Zuarbeitern, sondern ich als Teil, als Verantwortlicher des Teams habe die Aufgabe, mich mit jeder Person aus dem Team intensiv zu beschäftigen, um die Fähigkeiten, die Neigungen, eben die Kompetenzen, aber auch Entwicklungspotenziale jeder einzelnen Person zu kennen. Achtung, das hat nichts mit Privatheit zu tun. Auch das finde ich so ein Missverständnis vieler New Work-Bewegungen. Führungskraft muss sich bester Freund werden, um das zu leisten. Aber eine Führungskraft muss in dem Sinne sich professionell mit diesen Individuen und deren Kompetenzen und auch Erfahrungen und auch Historien auseinandersetzen. Und das bedingt aber als Führungskraft, dass ich das auch machen kann, darf. Also ich brauche Zeit dafür. Ja, das kostet wahnsinnig viel Zeit, weswegen leider viele sagen, hey, die Zeit habe ich nicht. Ja, da müssen halt Mitarbeitergespräche reichen, die, und da gibt es tatsächlich die absurden Beispiele, so im 2-5-Minuten-Takt hintereinander folgen. Das reicht natürlich nicht, ne? Oder so formalisiert nur im Jahresgespräch oder in der Zielvereinbarung. Nee, das muss ich tagtäglich machen mit einem zweitens auch natürlichen Interesse an den Menschen. Führen wollen heißt sich mit Menschen auseinandersetzen wollen. Und wenn ich als Führungskraft jetzt sage, ist aber nicht mein Ding und ich will lieber mit der Sache zu tun haben und bin dann froh, wenn ich ein Team von, keine Ahnung, Laboranten habe, die mir dazu arbeiten, dann mag das ein Konzept für fachliche Führung sein, aber eben nicht für eine ja people-oriented Leadership sozusagen, wonach ja eigentlich alle streben. Und das ist von der Mentalität sowohl eine Anforderung an die einzelnen Menschen als Führungskräfte, aber auch an Unternehmenskultur, wie sie Führung vorlebt, wie sie Führung definiert, wie auch Führung gefördert und auch befördert wird. Genau mit diesem Aspekt, sich auf die Individuen in den Teams intensivst einzulassen. Das muss man können, das muss man dürfen und das muss man wollen. Das ist so mein dreigeteiltes, einfaches Führungsbild, wie gute Führung dann funktioniert.
Ich möchte das Thema nochmal kurz auf drei Perspektiven herunterbrechen. Die einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin, eben die eben angesprochene Führungskraft und das Unternehmen an sich. Wenn Sie jetzt mit dem Appell rausgehen, wir brauchen wieder mehr Leistungslust, wen sehen Sie denn da als Ersten am Zuge sozusagen, da was zu verändern? Von diesen dreien.
Ach, ganz zentral will ich dann niemanden jetzt in die Pflicht nehmen. Das ist dann tatsächlich die und das meine ich jetzt gar nicht klischeehaft, das Zusammenwirken. Ja, ich kann jetzt noch mal rein jetzt von der Logik des Erzählens mal anfangen mit HR und Recruiting. Ja, wenn wir hatten es ja oft schon von Fachkräftemangel und diesen überbordenden materiellen Anreizen. Was kann ich denn sonst noch tun, statt jetzt Köder in den Teich zu werfen? Und da gibt's konkrete, ganz einfache, finde ich, faszinierende Versuche oder Erfahrungen von Recruitern, die das tatsächlich herauskitzeln, diese Fachorientierung, diese intrinsische Motivation, indem man beispielsweise in Bewerbungsgesprächen auf sogenannte Mad Skills schaut. Also nicht nur, was bringen Menschen von Erfahrungen mit, sondern was können sie sonst noch gut? Wo haben sie denn Punkte in ihrem auch Privatleben, wo sie ganz Besonderes leisten, wo sie über sich hinausgehen. Ich selbst hatte mal das Beispiel einer bewerbenden Person, die war so auf dem Zettel, wie man so schön salopp sagt, gar nicht so herausragend und plötzlich entdeckten wir im Team, so weit unten im Lebenslauf, bin mit dem Fahrrad durch die Mongolei gefahren. Ne? Das hat dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate gedauert. Und das war so ein ganz spannender Mad Skill, sodass wir als Team gesagt haben, hey, das ist faszinierend, die Person laden wir mal ein. Und tatsächlich haben wir die dann genommen, weil es eine ganz faszinierende Persönlichkeit war, die vielleicht jetzt sich selbst nicht optimal dargestellt hat, wo vielleicht auch für das Unternehmen nicht ganz klar war, was ist denn jetzt die Schlüsselkompetenz, die wir wirklich gerne hätten. Aber es wurde deutlich, es ist eine leistungslustige, hochmotivierte, auch hochkompetente Person, ja, die hier Eigenschaften an den Tag legt, die für die Unternehmung dann ganz, ganz wichtig waren. Eine zweite Facette oder zweiter Tipp ist zum Beispiel auch so eine neue Ehrlichkeit, nenne ich das. Also, dass man eben wegkommt von den ganzen Incentive-Diskussionen im Bewerbungsprozess und auch gerade so bei Employer Brand, was bieten wir alles, sondern eine neue Ehrlichkeit, worum geht's in der Tätigkeit? Worum geht ganz konkret der Job? Was erwartet dich, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, hier, wenn du Montag um 8 kommst, wenn du Dienstag um 10 im Büro bist? Wie sieht die Arbeitswoche aus? Wie sieht das Team aus? Das unheimlich konkret zu fassen, das ist teilweise sogar fast schon mutig zu nennen, leider. So konkret will man kaum noch in die Tiefen des Jobs gehen, ist aber unersetzbar in dieser Vorwegnahme der Tätigkeit, die aber ganz wichtig ist für diese individuelle Zufriedenheit, die ja kompetenzorientiert funktioniert. Und das Dritte ist, hatten wir ja schon einen ganz wichtigen Punkt, auch akzeptieren, dass diese Erfüllung auch außerhalb der Arbeit stattfindet. Nicht alles nur um den Schreibtisch herum als ein Hochmotivationssetting ansehen, sondern sagen, es gibt eine Realität da draußen und die können wir, wenn wir es wirklich ernst meinen mit einer Wertschätzung von Menschen, die können wir nur fördern, um glückliche Menschen zu erzeugen. Ein vierter Punkt, der mir gerade da einfällt, ein vierter Punkt ist, auch mit Menschen und deren Entwicklung ganz offen umzugehen, bis hin zu Outplacement beispielsweise. Outplacement, der Fachbegriff für, wie kann ich Leute raus aus einem Unternehmen begleiten? Da denken jetzt viele, oh Gott, ja, wie kann er das nur sagen? Das meine ich aber völlig ernst, wenn man sowohl auf der Ebene der Mitarbeitenden als auch der Unternehmung oder der Führungskräfte feststellt, irgendwie passt es nicht. Dann ist doch beiden Seiten geholfen, dass ich hier einen glücklichen Menschen erschaffe, nicht einfach nur eine Arbeitskraft loswerde und kündige, sondern was kann ich tun, damit eine Person auch vielleicht außerhalb der Stelle oder auch sogar außerhalb des Unternehmens glücklicher wird als bei mir. Ja, und das ist der moderne Begriff und das HR-Konzept des Outplacement.
Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt tatsächlich zu unserem Abschlussstatement kommen und stellen Ihnen noch eine Abschlussfrage, die Sie in 2 bis 3 Sätzen beantworten sollten und vielleicht jetzt einfach wirklich die aus Ihrer Sicht wichtigsten Punkte damit zusammenfassen. Und die Frage ist, was können wir, und damit meine ich jeden Einzelnen, die Rahmenbedingungen sogar sowohl aus politischer als auch organisationaler Sicht tun, um wieder mehr Leistungslust zu fördern?
Wir brauchen eine absolute Kompetenzorientierung. Wir müssen sowohl als arbeitende Individuen als auch als Führungskräfte für ihre Mitarbeitenden wissen, was treibt jemanden innerlich an? Was konnte und kann jemand gut? Was macht jemand gerne? Was ist die konkrete Tätigkeit, das konkrete bisweilen auch handwerkliche Tun, was eine Person gerne macht, was auch die Arbeit ausmacht? Wie kann ich Arbeit so gestalten, dass die Arbeitsergebnisse für alle Beteiligten sichtbarer, erlebbarer werden? Stichwort auch Kunden mal wieder reinzuholen ins Unternehmen. Die sind ja häufig ganz weit weg und gar nicht mehr irgendwie präsent in den Arbeitsprozessen oder in der Mentalität vieler Prozesse und Stellen. Das ist die Konkretheit der Arbeit, die für mich fast in einen neuen Existenzialismus führt. Ja, der berühmte Mythos von Sisyphus, wo der arme Sisyphus genötigt wurde, den Fels immer wieder den Berg rauf zu rollen und mit ansehen musste, wie der dann oben angelangt wieder runterrollte. Und da sagte schon der Philosoph Albert Camus, wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Und übertragen auf Arbeit ist das für mich genau der Punkt. Wir müssen uns Sisyphus glücklich vorstellen, weil er in der Lage ist, die Kompetenz hat, die Erfahrung hat, die Selbstmächtigkeit hat, den Fels zu bewegen. Und er sieht nicht die strafenden Götter, die schlechte Arbeitsumgebung im Hintergrund, sondern er sieht seine eigene Kompetenz und Fähigkeit, etwas zu bewegen. Das ist für mich Arbeit, das bringt für mich Lust auf Arbeit wieder und überhaupt erst ins Leben.
Herzlichen Dank. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Ansätze, Konzepte, Themen ja eigentlich besprochen. Und trotzdem ist am Ende doch so ein Gesamtbild draus geworden. Dafür vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen. Also ich fand's toll. Hat Spaß gemacht. Ja.
So ein paar Nachfragen hätte ich tatsächlich noch. Aber da wir auch unseren Podcast ein Stück weit zeitlich begrenzen müssen, glaube ich, haben wir doch. Aber einen Großteil haben wir, glaube ich, unterbekommen. Dafür danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich so ein bisschen schwer, mir Sisyphos als wirklich glücklichen Menschen vorzustellen, wenn ihm der Fels dann immer auf der anderen Seite wieder runterrollt. Aber an sich finde ich das total nachvollziehbar, dieses konkrete Tun und Schaffen, dass man das, ja, dass das einem die Leistungsmotivation irgendwie gibt. Das merke ich auch ehrlicherweise immer bei uns, wenn wir mal wieder eine Printausgabe abgeschlossen haben und dann das Magazinheft auch wirklich in Händen halten. Das ist irgendwie genau, da hat man sowas ganz, ganz Konkretes in der Hand und ist ein bisschen anders als bei so einer Podcast-Produktion, wo wir halt sprechen, das dann hochladen und ja, dann steht das halt so online. Und da ist es eher für mich, wenn wir dann so mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen oder Feedback bekommen, deshalb wird das irgendwie so ein bisschen konkreter, finde ich. Wobei wir natürlich auch während der Podcast-Aufnahme immer hochmotiviert sind.
Ja, und ich kann dir natürlich zustimmen. Also das Heft ist natürlich was, was man direkt in der Hand hält. Aber ich finde, auch beim Podcast ist es immer noch was Konkretes, weil man eben eine fertige Audiofolge hat, die man dann überall sieht und anhören kann oder auch mal weiterschicken kann. Ich fand es tatsächlich früher so im Studium oder auch in der Schule, wenn man quasi nur, in Anführungszeichen, nur gelernt hat, also Wissen im Kopf, das konnte man ja wirklich überhaupt nicht irgendwie zahlenmäßig darlegen oder was in der Hand halten. Das war immer sehr abstrakt. Das hat man dann erst gemerkt, wenn man die Prüfung hatte und dann das was gebracht hat. Aber insofern finde ich unser Tun eigentlich schon sehr viel konkreter.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Wobei ich ja immer, da muss ich immer an die Folge denken, die wir hatten zum Thema Slow Learning, wo es auch mal nochmal drum ging, der Unterschied zwischen Lernen und Bildung. Also wenn man dann lernt und lernt und dann plötzlich das Wissen miteinander verknüpfen kann.
Dann merkt man auch,
das ist auch immer so ein Effekt gewesen. Ne?
Ja, das stimmt. Und was mir auch auffällt, Professor Hamm spricht ja auch davon, dass es wichtig ist, die eigenen Stärken und Kompetenzen ausleben zu können in dem, was man tut. Und das merkt man auch, wenn man neue Projekte anfängt. Und die werden leichtfüßiger dann, wenn man eben merkt, ich habe das jetzt im Griff, ich weiß, was ich tun muss. Heißt ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickelt. Man braucht ja auch weiterhin Herausforderungen, sonst wird es schon wieder monoton. Aber das ist ja auch ein Effekt, den man, glaube ich, oder hoffentlich jede und jeder von uns immer mal wieder im alltäglichen Arbeiten feststellen kann. Zum Beispiel auch und beim Podcast.
Ich wollte gerade sagen, inwiefern wir diesen Effekt der Stück bei Professionalisierung hier im Podcast merken, lassen wir jetzt einfach offen. Das können
wir vielleicht
auch zum entscheiden. Genau, dann kommen wir doch zur Checkout-Frage.
Checkout.
Die lautet heute: Was halt in dir nach aus dem Gespräch?
Also für mich war es tatsächlich schon auch mit dem Hintergrund, dass ich mal im Schuldienst war, der Punkt, dass wir schon sehr viel früher auch jungen Menschen helfen müssen oder sie darin unterstützen sollten, ihre Stärken und ihre Kompetenzen zu finden, die sie ausleben wollen, damit sie eben die richtige Arbeit finden und richtig, nicht im Sinne von, es gibt falsche und richtige Jobs, sondern halt das Richtige für das jeweilige Individuum, in dem er oder sie dann eben wirklich auch wirksam werden kann. Weil ich auch glaube, dass das der Motivation zuträgt und wieder mehr Leistungslust fördert, weil man dann Lust hat, das auch auszuleben.
Und bei mir, ich denke immer noch so ein bisschen über den Punkt nach, weil er ja schon auch ein bisschen provokant war und sagt, viele New Work-Maßnahmen findet er halt ein bisschen ja, überflüssig oder halt eigentlich zu viel des Guten ein Stück weit. Und gleichzeitig sagt er aber auch, er will ja jetzt nicht alle als faul hinstellen. Und das ist ja auch nicht so. Und da muss ich ein bisschen anknüpfen, was du eben gesagt hast, weil ja gerade jungen Leuten ganz gerne unterstellt wird heute, dass sie keine Lust mehr hätten zu arbeiten, sich anzustrengen. Und das finde ich ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man das klarstellt, dass dem einfach eben nicht so ist und dass es natürlich oft auch die Umstände sind und die Rahmenbedingungen und dass man natürlich auch im Unternehmen viel dafür tun kann, damit der Rahmen stimmt und das System stimmt, um dann auch die Leistungslust zu steigern.
Mhm. Das ist doch ein wunderschönes Abschlussstatement. Da würden wir sagen,
wenn schön, noch von dir gelobt zu werden.
Ja, oder? Das ist auch wichtig, damit du nächstes Mal wieder Lust hast auf einen Podcast. Nein, insofern können wir, glaube ich, nur noch sagen, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt und euch weiter bilden wollt zu all diesen Themen, dann schaut doch gerne in unsere neue Ausgabe, die noch diese Woche erscheint. Wir hatten sie also bald in der Hand. Schaut mal bei LinkedIn vorbei auf unserem Online-Portal neues-lernen.org oder in der App.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss. Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.